Simon, meine Frau und ich waren gestern in einem Leiterfachgeschäft. Ich habe nämlich nach einer neuen 100, wie nennt man das, Strebenfacher Leiter geschaut, um, naja, dafür zu sorgen, dass man mich wieder von da runterholt, wo ich ihm gerade nun mal bin. Und zwar auf Wolke 100 Millionen. Es ist passiert. Wir werden es gleich im Recap hören, was passiert ist. Ich bin der glücklichste Mitmanager hier auf der ganzen Kickbase-Welt, ja. Warum? Wie gesagt, hören wir gleich. Es ist auch eine Menge passiert an Überraschungen am Spieltag. Ja, wir werden das auch gleich sehen. Ich war auch total überrascht, als ich das Recap der Community-Liga gelesen habe und mitbekommen habe, dass du genauso gut unterwegs bist wie ich. Aber das ordnen wir jetzt gleich alles ein. Genauso wie die Vorbereitung auf den letzten, auf den vorletzten Spieltag dieses Jahres. Der Spieltag 14 steht vor der Tür. Wir gehen wieder alles ganz in Ruhe durch. Schauen mal, wen können wir sitten, wen können wir starten. Haben wir noch ein paar Sidefacts pro Matchup, was wir dazu holen. Wir gehen insbesondere auf einige Wünsche unserer Punktelieferanten-Community-Mitglieder ein. Wir werden noch mal ein bisschen detaillierter über Frankfurt sprechen. Wir haben auch ein bisschen was vorbereitet zum Afrika-Cup. Ja, da müssen wir ja auch noch mal drüber sprechen, um da auch noch mal in die Details einzusteigen. Auf wen sollte man jetzt wirklich lieber verzichten und so weiter und so fort. Oh Gott im Himmel. Let's go, Junge.
Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Hi, Simon. Siehst du mich eigentlich von da ganz unten irgendwo? Also irgendwie weiß ich nicht.
Ja, moin.
Bist du ganz klein da irgendwo, da unten?
Aber wirklich, Melo, also ich glaube, auf der Gefühlsskala waren wir noch nie weiter voneinander entfernt. Du ganz oben auf Wolke 1 Million und ich ganz tief unter der Erde. Denn mein sportliches Wochenende war sehr zermürbend und sehr niederschmetternd.
Mein Highlight übrigens nochmal.
Ja. Und da konnte dann auch nichts in Kickbase irgendwie drüber hinwegtünchen. Ich habe zwar in meiner Main-Liga ordentlich rasiert und mal mit meilenweitem Abstand den Spieltagssieg geholt, aber ja, wenn mein SV Werder das Nordderby verliert, dann ist mir alles andere drumherum egal. Und ich kann dir sagen, das ist jetzt 2 Tage her und ich sitze jetzt hier Dienstagnachmittag in der Podcast-Aufnahme und es fühlt sich immer noch genauso beschissen an wie nach Abpfiff.
Und das, ja, nach einer jahrelangen Durststrecke und Verzicht auf dieses Derby. Ich will nicht wissen, wie ich mich fühle, wenn es nächstes Jahr endlich auch wieder das richtige Derby geben wird.
Ja, ey, ich halte es so langsam auch für möglich, dass es
so weit sein. Was willst du so langsam, Junge? Was bist du denn für einer? Du bist der Einzige hier in Deutschland, der noch nicht daran glaubt.
Du gehst auch nach jedem Schalker Sieg auf den Weihnachtsmarkt, ne?
Und zwar ohne Hose.
Und dann wird ordentlich Glühwein gesiffelt. Stark, Melo.
Aber hallo, sag ich dir.
Was machst du denn dann im Mai bei dem Aufstieg?
Ja. Ihr werdet Zeichen sehen.
Da gibt's dann, da werden die Fässer geliefert.
Ja, da wird so einiges geliefert, glaub mir. Naja, wir wollen den Abend nicht vor dem Morgen loben oder wie dieses komische Sprichwort heißt. Lass uns mal konzentrieren und schauen. Ich habe ein bisschen Bashing vor, ja. Letztendlich ist es auch in der Creator Liga ziemlich gut im Moment unterwegs. Lass uns mal in den Recap einsteigen und schauen, wie ist denn so der Kickbase aus der Kickbase-Brille der vergangene Spieltag gelaufen, bevor wir dann wirklich gleich in das Go-To gehen und dann im Detail wieder auf die einzelnen Matchups gehen. Also, rein da! Recap. Und hoch da! Digga! Gefühlt war das der Spieltag der Gegensätze, ja? Der Spieltag davor, da habe ich mit irgendwie wenn wir mal auf die Creator Liga jetzt eingehen, ne? Da habe ich irgendwie mit 600 Punkten abgeschlossen und alle anderen gefühlt 2000 plus. Und jetzt am vergangenen Spieltag haben alle reingeschissen, bis auf 3, 4 Manager, unter anderem du und ich, die auch teilweise deutlich über 1000 Punkte gekommen sind. Und mittlerweile, ich dachte, ich sehe nicht richtig, als ich heute das Recap von Kickbase Kobold gesehen habe. Shoutouts übrigens an Kickbase Kobold, schaut mal gerne alle vorbei. Der macht nämlich immer Einmal zur Vorbereitung des Spieltags und einmal zur Nachbereitung des Spieltags. Mega geile Postings zum Status der Content Creator Liga. Da seht ihr genau die Punkteverläufe, die Platzierungen, wer welches Team stellt und wie die einzelnen Punkteverteilungen da aussehen. Hammer. Wirklich ganz, ganz großes Lob an Kevin an dieser Stelle. Und da habe ich auf einmal gesehen, dass ich mir den zweiten Tabellenplatz der gesamten Saison bisher jetzt mit Kickbase Guide, mit Tobi teile. Ich grüße von ganz oben, Simon, in Klammern mit 5 Punkten Vorsprung vor dir, Klammer zu, auf Platz 6 oder so. Ja, also, siehst du mal, wie eng das einfach zugeht in dieser fucking Creator-Liga, ne?
Also das ist wirklich punktetechnisch ein Wimpernschlag zwischen Platz 2 und Platz 6, auf dem ich gerade bin. Du hast es schon,
noch nie erlebt.
Schon angesprochen, Tobi auf Platz 2 und du auf Platz 3 exakt punktgleich. Dahinter auf Platz 4 Meme-Kicker mit 12.250, also nur 15 Punkte hinter euch. Und ich auf Platz 6 bin nur 58 Punkte hinterm zweiten. Also das ist wirklich so eng da. Und das so eine spannende Liga und so eine kompetitive, ausgeglichene Liga habe ich noch nie gespielt. Und alle anderen Creator-Kollegen auch nicht. Also alle sind wirklich so begeistert von dieser Saison bislang. Und ey, das ist doch einfach nur geil. Und wir stehen jetzt kurz vor der Winterpause. Und was geht da in der Rückrunde ab?
Ich will es nicht wissen, wirklich. Außer, dass ich auf Platz 2 bleibe mindestens. Mal davon abgesehen, was mich einfach so unfassbar bockt an dieser Liga und an diesem System, ist einfach diese Regel, die wir jetzt da erfunden haben und da implementiert haben. Alle Manager, die über 1000 Punkte am Spieltag einheimsen, müssen einen ihrer Top 3 Punkte abgeben. Leute, ich kann euch das nur empfehlen, eine MVP-Light-Regel oder wie auch immer ihr das sehen wollt. Aber es macht so Bock, es macht diese Liga so kompetitiv, es kommt immer frische Ware auf dem Markt. Und ich höre so viel, auch in meiner privaten Liga. Ja, das schreiben wir auch in WhatsApp-Gruppen und untereinander. Und alle beschweren sich, dass einfach auch nichts am Markt ist. Was können wir da jetzt machen? Was für eine Regel können wir jetzt definieren? Sollen wir die Kaderbegrenzung etwas kürzen? Dann haben wir auch noch zu allem Überfluss irgendwie so eine riesen Kaderbegrenzung. Mit, ich glaube, was weiß ich, 18 Spielern oder so. Alter, du guckst auf diesen Transfermarkt und es passiert gar nichts. Ja, kein Wunder, dass da keiner mehr die Motivation hat, da jetzt über die Winterpause hinaus, noch irgendwas Richtung Kickbase zu machen. Umso besser jetzt in der Content-Creator-Liga, ne?
Du hast 1117 Punkte gemacht am vergangenen Spieltag. Für wen hast du dich denn entschieden? Wen musstest du verkaufen?
Also, zu allem Überfluss mal wieder diese gleiche Thematik, diese Bauchschmerzen, die ich schon in der letzten, vorletzten, vorvorletzten Episode schon mitgeteilt habe. Baumgartner, mein Hidden Gem, mussten ja, ja, klar, Der hat mal wieder 300 Punkte plus geholt. Das heißt, der raubt mir einen dieser drei Plätze, die ich zur Auswahl habe. Denn den Hidden Gem dürfen wir nicht abgeben. Punkt. Also habe ich ein Problem. Und übrigens, die 1117 Punkte, die waren sogar ohne Grimaldo und ohne Gnabry. Ja? Die hatte ich ja noch im Team und die sind ja nicht zum Einsatz gekommen. Wer weiß, was da noch passiert wäre. Hätte Fahrradkette. Trotzdem Spieltag gut rasiert mit 1117 Punkten. Und in den Top 3 neben Baumgartner Tabakovic und Grabara mit seinem gehaltenen Elfmeter. Richtig geil. Hat mich sehr gefreut, dass er endlich mal wieder so eine 200er-Bombe da hingelegt hat. 230. Ich habe mich jetzt für Tabakovic entschieden. Die letzten zwei Spieltage in diesem Jahr werden schon Knallerspiele für Gladbach. Wir gehen ja den nächsten Spieltag gleich im Detail mal in die Analyse. Und Grabara könnte mir gegebenenfalls auch noch helfen in der Rückrunde. Vielleicht als stabiler, wirklich sehr Punkte lastiger Torwart in der Rückrunde. Da zähle ich so ein bisschen auf Wolfsburg. Also von daher, ich habe mich jetzt für Grabara und gegen Tabakovic entschieden und habe ihn auch schon abgestoßen. Muss jetzt irgendwie gucken, dass ich noch einen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Kohle und jetzt muss ich halt gucken, dass ich noch einen Stürmer ranhole.
Nachvollziehbare Entscheidung.
Spieltag ist das jetzt erstmal nicht so wild.
Ja, ich glaube, ich hätte mich auch so entschieden.
Wen hast du? Wen hast du abgegeben?
Ich hatte.
Du bist ja auch über 1000 Punkte gefinisht.
Genau, 1052, um genau zu sein. Und ich habe wirklich so ein bisschen das Glück auf meiner Seite gehabt, denn ich muss sagen, ich war natürlich untröstlich, dass ich diesen Spieler verkaufen musste. Aber mein bester Punkter war Michael Ulis mit 287 Punkten. Den rühre ich natürlich nicht an. Zweitbester Punkter war Edmond Tapsoba mit 126. Und das, obwohl Leverkusen 2-0 gegen Augsburg verloren hat. Also da habe ich mich generell arg gewundert bei den ganzen Punkten von den Leverkusenern, die ohne Scorer alle irgendwie einen fetten grünen Balken gemacht haben. Auch Aleix García, glaube ich, auch knapp 200 Punkte gemacht bei einer 2-0-Niederlage. Völlig verrückt. Aber mein drittbester Punkt, da war einfach Jan Schöppner von Heidenheim mit 125. Und ich bin ehrlich, die Entscheidung ist mir keine Sekunde
so
schwer gefallen.
Fucking lackgesoffen, Alter, ehrlich.
Schön Schöppner weg. Vor allem dahinter Waldemar Anton mit 124. Ein Punkt weniger. Ey, sonst hätte ich am Ende einen von Ulis, Tapsoba oder Anton verkaufen müssen und so.
Wen hättest du verkauft?
Boah, wahrscheinlich.
Ulis, ne? Ja.
Wahrscheinlich Tapsoba.
Ja, glaube ich auch, ja.
Aber ey, richtig Schwein gehabt.
Stark.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und somit grüßen wir jetzt von ganz, ganz oben, Junge.
Ey, unsere Taktik, die wir vor ein paar Wochen in der Länderspielpause rausgegeben haben, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen in Schlagdistanz zum Treppchen sein, vielleicht sogar auf dem Treppchen stehen, die geht bislang voll auf. Also wir halten uns da oben in den Top 5, Top 6, Top 7 sehr hartnäckig und alles drin. Und auch klar, Kevin auf Platz 1 mit 13.500 Punkten, 1200 Punkte vor Platz 2 und allen anderen, die dahinter folgen.
Also vor mir, ja.
Genau.
Ich wollte es nur mal erwähnt haben.
Vor dir, 1200 Punkte sind ja auch nichts, wenn man jetzt mal bedenkt, wie viele Spieltage noch zu spielen sind. Also auch da ist noch nichts entschieden.
Bis Weihnachten habe ich die eingeholt, die Punkte. Keine Sorge.
Ja, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, weil Kevins Team auch nicht von schlechten Eltern ist.
Ich will nur eins sagen, wir hören es jetzt gleich. Ich bin etwas größenwahnsinnig geworden durch den vergangenen Spieltag. Der hat mich verändert.
Ich bin gespannt, Melo. Worauf möchtest du denn zu sprechen kommen? Sollen wir eine Liga weitergehen?
Ja, bitte unbedingt. Unbedingt.
Ja, dann mal rein in die Community-Liga. Ich fange mal an, Melo, damit du den grünen Abschluss kriegst.
Gerne.
Ja, wie ist der 13. Spieltag gelaufen? Für mich persönlich nicht ganz so gut, nur 758 Punkte gemacht, was auch maßgeblich daran lag, dass Grimaldo kurzfristig ausgefallen ist. Der ist natürlich ein Eckpfeiler in meinem Team. Da brauche ich immer einen grünen Balken, damit ich auch über die 1000 Punkte komme in der Community-Liga. Ich hatte aber einen Kimmich mit Vorlage, ich hatte einen Orban mit einem hohen 2-0-Sieg. Nedeljkovic habe ich mir günstig ins Team geholt, der jetzt den Rechtsverteidiger gibt bei Leipzig, seitdem Baku verletzt ist. Auch mit einem grünen Balken. Goretzka, trotz Startelf nur 79 Punkte, der war schon mein viertbester Punkt da. Bisschen ärgerlich. Hauke Wahl zur Halbzeit gegen Köln raus, auch ärgerlich. Also kam ein bisschen was zusammen. Derry Sherhand, den hatte ich mir ins Team geholt von Freiburg, weil ich dachte, aufgrund der Rotation, dass der gegen Heidenheim vielleicht starten wird. Kam auch anders. Ärgerlich. Theat mit seinen Frankfurtern 0-6 unter die Räder gekommen. Der ist eigentlich auch ein Punktegarant in meinem Team. Also ich glaube, mit den 758 Punkten bin ich noch halbwegs gut aus diesem Spieltag gekommen. Aber das sind fast halb so viele Punkte wie der Spieltagssieger Maltinho mit 1340, Big Mladi mit 1310, knapp dahinter auf Platz 2 an diesem Spieltag. Und der führt auch die Gesamttabelle mit einem ordentlichen Vorsprung an. Also Big Mladi, Shoutout an dich. Krass, was du da rasierst in Liga 1, in der Community-Liga. Der ist nämlich jetzt mit 14.692 Punkten auf Platz 1. Und Platz 2, United Fortuna, hat 13.749. Also das sind ja fast 1000 Punkte und das in so einer kompetitiven, umkämpften, schwitzigen Liga nicht schlecht. Mhm. Aber ey, im Winter steht ein kompletter Reset vor der Tür. Wir kriegen nochmal ein neues Team zugelost und da dürfen wir dann auch anders als im Sommer alle Spieler behalten. Ich glaube, je nach Zulosung kann da der ein oder andere nochmal ordentlich Meter machen.
Ja, bin mal gespannt. Und da müssen wir uns auch nochmal entschuldigen, ne, für unsere Falschaussage, für die Punktelieferanten-Community-Liga oder Ligen. Natürlich gibt es keinen Reset, dass wir da auf 3 runtergehen, sondern alles wird weghauen und es geht wieder von vorne los. Leute, das wird lustig. So, was war noch lustig? Simon, Adel verpflichtet, ja. Ne? Ich bin ja nicht nur in der Community-Liga sehr erfolgreich unterwegs, sondern natürlich auch in der Punktlieferanten-Community-Liga 3. Deswegen da, so was da mit Mladi und so abgeht auf Platz 1 in Liga 1, da kann ich ja nur müde lächeln. Ich habe ja ein bisschen was vorbereitet, Simon. Ja. Meine Spieltagszusammenfassung kommt nämlich jetzt. Liebe Punktelieferanten-Community, es ist an der Zeit, dass ihr die Wahrheit erfahrt. Nicht irgendeine Wahrheit, sondern meine. Ich, der selbstverliebteste Manager dieses Universums, der Mann, der mit seinem eigenen Spiegelbild Taktikbesprechungen führt, habe den Spieltag gewonnen. Ja, gottgleich. Der Phönix aus der Asche, der Kickbase-Messias, von dem niemand wusste, dass er existiert. Nicht mal ich. Wochenlang wart ihr euch einig. Ich war das Opferlamm. Der kostenlose Lieferdienst für Punkte. Ein männlicher Rabattcode. Aber dann er. Harry Kane. Nicht einfach ein Spieler. Nein, ein mythisches Wesen, das in der zweiten Halbzeit aus dem Nebel steigt, mir ins Herz blickt und flüstert: Steh auf, mein Sohn. Heute beginnt deine Herrschaft. Zack, Hattrick, 355 Punkte. Die Erde bebte leicht. Vielleicht war es aber auch mein Jubel. Dann Mainka, 252 Punkte. KD, 197 Punkte. Meine Soldaten, meine Generäle, meine treuen Diener im Kampf um den Thron. Am Ende 1321 Punkte. Mehr als 200 Punkte Vorsprung vor Klarama und Andreño. Ich steige vom Rang 14 auf 10. Ein Aufstieg so monumental, dass Historiker ihn irgendwann datieren werden. Und jetzt? Jetzt steht ihr da, zitternd, beeindruckt, verängstigt. Denn ihr spürt meinen Atem im Nacken. Dies war kein Spieltag. Dies war die Wiedergeburt.
Ja, Simon.
Oh Mann.
Ich hoffe, du hast einen guten Einblick und Überblick bekommen in meine Emotionen.
Also, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper immer noch. Da hast du wirklich was ganz Tolles vorbereitet. Das muss ich dir mal sagen. Das ist wirklich überragend. Aber mit der epischen Musik im Hintergrund und der Inhalt, ich dachte wirklich, dass du Meister geworden bist. Dabei hast du nur einen Spieltagssieg geholt. Aber hey.
Mach's mir jetzt nicht kaputt, Simon. Mach es mir einfach nicht kaputt.
Ja, du selber hängst die Messlatte so hoch. Was soll denn passieren, wenn du in der Community-Liga irgendwann mal das Ding holst? Baust du dann bei dir im Ort auf dem Marktplatz eine Bühne auf und lädst alle ein?
Ja, und das in Kombination mit dem Schalke-Aufstieg. Was meinst du, was nächsten Frühling abgehen wird? Junge, du wirst mich in den Nachrichten sehen.
Aber vielleicht mit einer negativen Schlagzeile. Irrer dreht in Lippstadt durch.
Ja, das mal zur Punktelieferanten-Community-Liga. Also freut euch mal auf den nächsten.
Aber freut mich wirklich von Herzen, Melo. Also ich habe das Gefühl ja auch schon erleben dürfen, in Liga 1 einen Spieltagssieg zu holen. Und es fühlt sich echt gut an, wirklich. Vor allem auch, man merkt es auch, wenn es vielleicht auf Discord nicht so kommuniziert wird, aber man merkt irgendwie so diese Missgunst in der Liga. So, das wird einem vielleicht nur bedingt gegönnt und das kostet man dann umso mehr natürlich aus.
Ja, ist ja für uns beide Tagesgeschäft, ne? Das haben wir ja jeden Tag per WhatsApp und hier auch im Podcast. Also von daher.
Das stimmt. Aber weißt du, was
mit dem Druck können wir umgehen.
Weißt du, was richtig, richtig lustig ist?
Ja.
Wir beide sind in unserer Liga auf Platz 10.
Oh, ja, siehst du? Aber bei mir fühlt es sich irgendwie toller an.
Ja, du hast den Spieltagssieg gerade geholt. Also du, bei dir fühlt sich Platz 10 höher an als bei mir, weil ich bin auf Platz 10 gedroppt und ich dachte irgendwie auch, dass ich da ein bisschen besser wäre, dass es nur bei dir so schlecht läuft. Aber anscheinend, wahrscheinlich ist das auf die Konkurrenz zurückzuführen, die ist einfach stärker bei mir in Liga 1.
Natürlich, natürlich. Naja, die Emotionen beim Bürgertum sind ja andere als die, die ich im Adel hier innehabe. Also von daher kann das natürlich auch sein, dass es da Unterschiede gibt. So.
Heute der König, nächste Woche wieder der Hofnarr.
Wir gehen ab zum Go-To und bereiten uns und euch vor allen Dingen auch jetzt auf den kommenden Spieltag vor. Der bringt mal wieder eine ganze Menge Überraschungen mit sich. Lass uns die Detailanalyse starten, Simon. 14. Bundesligaspieltag. Es gibt ein paar Überraschungen, glaube ich, ne, die wir auch später nochmal, wenn wir auch über Boom and Bust nochmal sprechen, wie ist denn die Zeugnisvergabe unserer Empfehlungen des letzten Spieltags ausgefallen? Gibt es ein paar bestimmt ganz interessante Dinge zu den Ergebnissen des 13. Spieltags. Vielleicht das ein oder andere nochmal schon mal vorab, bevor wir gleich ins Spieltag einsteigen. Die Überraschung schlechthin, oder eigentlich waren es ja sogar zwei Überraschungen schlechthin. Augsburg, Alter, gegen Leverkusen. Puh. Trainereffekt, sofort eingeschlagen, Fragezeichen. Ja, und Heidenheim, ne, gegen Freiburg. Alto Belli. Was sind denn deine Eindrücke des vergangenen Spieltags?
Ja, es steckte auf jeden Fall wieder eine ganze Menge drin, auch eine ganze Menge Überraschungen. Augsburg, dass die da 2-0 gegen Leverkusen gewinnen, war jetzt nicht unbedingt zu erwarten, aber klar, ist sicherlich auf den Trainereffekt zurückzuführen, den wir ja immer wieder erleben. Wir haben zwar letzte Woche hier an Ort und Stelle davon abgeraten, auf Augsburger zu gehen, weil man muss sich das Ganze ja auch erstmal anschauen und das wäre reine Spekulation gewesen, auf welchen Augsburger man da setzt und von daher fühle ich mich da trotzdem noch gut mit, letzte Woche von Augsburgern abgeraten zu haben.
Ich nicht, ich bin das größte Opfer, Simon, ich schwör's dir, ich habe mir schon wieder Retschbegei, Matchbegei, Knetschbegei. Ich habe sie mir alle reingeholt ins Team. Ich bin das größte Hype-Opfer schlechthin und hoffe dann nur, gucke jeden Abend um 22 Uhr, was macht jetzt hier meine Kurve, zack, 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 nix.
Aber jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt. Sie haben jetzt gezeigt, ja, unter dem Interimstrainer, dass sie ein Spitzenteam aus Leverkusen besiegen können. Klar gehörte auch eine ganze Menge Glück dazu. Ich glaube, Leverkusen zweimal Alu getroffen und die Punkte der Leverkusener zeigen ja auch. Also Leverkusen war in dem Spiel schon dominant. Sie haben halt einfach die Nadelstiche gesetzt und zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und hinten einen guten Keeper und ein bisschen Glück gehabt. Also würde ich jetzt auch nicht zu hoch hängen wollen, dass ich sage, okay, all in auf Augsburg. Die werden euch jetzt perfekt in die Winterpause führen. Aber trotzdem sage ich auch, dass man jetzt natürlich sich Augsburger auch ins Team holen kann. Denn sie haben gezeigt, dass sie in der Lage sind zu punkten. Ein paar interessante Personalentscheidungen wurden getroffen. Und ja, günstiger als jetzt gibt es keine Augsburger. Das heißt, so da ein paar interessante Spieler mitzunehmen, würde ich schon raten. Und Heidenheim macht wieder Heidenheim-Dinge. Um da mal weiterzumachen. Genau, Freiburg natürlich auch echt nicht gut gewesen. Das konnte Heidenheim dann schon ausnutzen, aber jetzt zwei Siege in Folge. Auch dann hinten raus die Spiele gewonnen. Ne? Das ist auch nochmal wichtig für die Moral. Die stehen jetzt da mit 11 Punkten und sind wieder voll dabei im Geschehen um den Klassenerhalt. Und ich glaube, dass die mit einem sehr, sehr guten Gefühl schon jetzt in die Winterpause gehen werden und mal gucken, was da vielleicht auch transfertechnisch noch passiert. Aber man muss Heidenheim definitiv wieder auf der Rechnung haben, dass sie um den Klassenerhalt mitspielen. Aber für Kickbase halte ich sie immer noch für sehr irrelevant.
Ja. Nicht irrelevant wird das Freitagsspiel. Leipzig spielt in Berlin. Und die haben sich aber mal ordentlich eingeschossen jetzt, ne? Am vergangenen Spieltag mit ihren sechs Dingern da. Träumchen, dieses Spiel, muss man ja auch ganz klar sagen. So, und jetzt sind sie zu Gast bei den Unionern. Und jetzt festhalten, mein Lieber. 6 Tore am vergangenen Spieltag, die Leipziger. Und jetzt kommt's. Denn in den vergangenen Spielzeiten endeten die beiden Begegnungen, ne? Also letzte Saison, torlos. In keiner anderen Paarung fiel in beiden Spielen kein einziger Treffer. Zudem wartet Leipzig in dieser Saison noch auf das erste Tor an einem Freitagabend. Meinst du, Leipzig wird es schaffen, da ein Törchen zu schießen an einem Freitag? Denn, guck mal auf der anderen Seite, Union verlor keins der vergangenen 9 Heimspiele an einem Freitagabend. Ich würde da jetzt nicht zu 100% auf Leipzig gehen.
Statistiken sind ja dazu da, um gebrochen zu werden. Und ich glaube, dass jetzt am kommenden Freitagabend das in vielerlei Hinsicht der Fall sein wird. Denn ich sage, Leipzig wird nicht nur ein Tor schießen, sondern gleich mehrere. Und ich glaube, dass die Serie der Unioner von 9 ungeschlagenen Freitagabendspielen in Folge auch reißen wird. Also ich würde wirklich auf Leipziger gehen und sage sogar, Leipzig ist Top 3 Go-To-Team an dem kommenden Spieltag, weil die Form einfach ganz klar für Leipzig spricht. Die haben jetzt einen 6:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt geholt. Die haben davor die Wochen auch echt gut performt. Dann offensiv wie aus einem Guss, defensiv stehen sie sehr sattelfest. Und Union, ja, jetzt auch 2 Niederlagen in Folge. Am vergangenen Wochenende gegen Wolfsburg verloren, davor das Wochenende gegen Heidenheim verloren. Also die sind jetzt gerade auch nicht zwischendrin auch noch das Pokalspiel gegen Bayern gewesen, wo sie viel investiert haben. Also wettbewerbsübergreifend 3 Niederlagen in Folge. Und ich glaube nicht, dass sie die Serie durchbrechen werden am Freitag.
Okay. Dann machen wir es uns doch ganz einfach. Bei Leipzig, bei den Leipzigern können wir alle starten. Also da gibt es jetzt auch, glaube ich, kein großartiges Rotationsthema, es sei denn, es passiert jetzt irgendwie kurzfristig noch verletzungsbedingt irgendwas.
Genau, das ist ein entscheidender Punkt, Melo, denn genau. Nusa wird definitiv ausfallen. Ja. Antoni Nusa ist verletzt und das wird Johan Bakayoko in die Startelf spielen, wenn... Ja, also davon muss man ausgehen. Also Diomande, ja, jetzt auch nach seinem Hattrick am vergangenen Wochenende sowieso felsenfest gesetzt. Und dann liegt Bakayoko als Nusa-Ersatz eigentlich nur auf der Hand.
Genau. Und das musst du jetzt mal überlegen. Er hat jetzt schon 8 Scorer gesammelt, ne? 19 Jahre alt, dieser Diomande. Ne? Also das für mich der Breakthrough-Spieler in dieser Saison bisher.
Ja.
Neben meinem Hidden Gem Baumgartner.
Würde ich mitgehen, ja, genau. So Baumgartner, Diomande, aber auch Ouedraogo. Also Leipzig hat schon einige Überraschungen hervorgerufen in dieser Saison. Und Diomande, Melo, jetzt war ja kürzlich die Auslosung für die Weltmeisterschaft 2026. Ja. Und Diomande ist Ivora, also spielt für die Elfenbeinküste und trifft bei der Weltmeisterschaft in der Gruppenphase auf unsere deutsche Nationalmannschaft.
Ja, dann au revoir, Elfenbeinküste.
Ja, aber auf Diomande müssen wir aufpassen. Der kann so ein Kimmich auf Rechtsverteidigung da ordentlich eindrehen, denke ich.
Ja, klar. Auf der linken Pobacke macht das der Kimmich, keine Sorge. So, auf der rechten Pobacke dann die Unioner gegen Leipzig? Nee, oder?
Ja, also ich bei...
Wen starten wir da? Gibt es da überhaupt irgendjemanden?
Ja, bei Union...
Außer den Torwart.
Genau, ist halt so das Übliche, ne? Wir starten Renault im Tor und dann hinten die Dreierkette, Leitsch, Querfeld, Döki. Das sind ganz, ganz klare Starter. Alle anderen würde ich gegen Leipzig nicht aufstellen.
So, dein Ergebnis hast du schon fast vorher gesagt. Vorab schon sehr euphorisch.
Ja, ich sag 0-3.
Ah, ja, okay, du bist noch ein bisschen versaut von dem vergangenen Wochenende. Ich gehe nicht so klar mit. Ich bleibe bei meiner prognostizierten sehr engen Geschichte. Ich gebe dir das, was es ergibt sich einfach. Leipzig wird das schon machen. Also ein knappes Ding, 1-0, 2-0. So.
Okay.
Arbeitssieg.
Na, immerhin habe ich dir den Sieg von Leipzig abquatschen können.
Ja, den Sieg der Unioner, meinst du? Wir gehen auf unsere Samstags-Konferenzspiele und dann später noch das Topspiel. Lass uns mal mit den Frankfurtern starten. Da können wir ja noch mal ein bisschen detaillierter jetzt einsteigen. Da haben uns wirklich sehr, sehr viele Nachrichten in diese Richtung erreicht. Frankfurt jetzt gegen die in Klammern wieder erstarkten Augsburger. Weiß nicht, ob man das jetzt wirklich so ernst nehmen, in Anführungsstrichen so ernst nehmen sollte, ja, dieses Ergebnis. Wir werden es ja jetzt sehen, die nächsten 2 Spieltage. Naja, aber festhalten. Nach dem 12. Spieltag stellten Augsburg und Heidenheim mit jeweils 27, boah, Alter, muss ich überlegen, 27 Gegentoren die schlechtesten Defensivreihen in der Bundesliga. So, dann blieb der FCA gegen Leverkusen ohne Gegentor und die Frankfurter mussten in Leipzig ja auch gleich 6 Dinger dahin nehmen. Ne? So, ist das jetzt eine Einladung für die Augsburger, da jetzt auch ein kleines Schützenfest hinzulegen? Und das den Leipzigern nachzumachen?
Also bis letzte Woche,
was passiert mit denen?
Hätte ich es noch eindeutiger gesehen und hätte gesagt, ja, ohne zu zucken, ganz klar Frankfurt over Augsburg. Aber nach dem, was man jetzt vergangenes Wochenende gesehen hat, nachdem Augsburg jetzt mit Interimstrainer Baum agiert und überraschend gegen Leverkusen gewinnen konnte, sehe ich das Ganze so ein bisschen anders. Also ich mache mir bei Frankfurt generell so ein bisschen Sorgen, Du hast jetzt schon wieder 6 Gegentore gefangen. Die Defensive kriegt Dino Topmöller überhaupt nicht in den Griff. Die Defensive selber kriegt sich gar nicht in den Griff. Ich finde auch, dass der Torhüterwechsel vor ein paar Wochen zurück zu Zetterer und Kauer Santosch wieder auf die Bank auch überhaupt nicht gefruchtet hat, weil Zetterer sieht auch alles andere als sicher aus. Also da hättest du auch Kauer Santosch drin lassen können. Also das hat nicht die gewünschte Stabilität, den gewünschten Effekt gebracht. Und in der Offensive, da schleppt sich Frankfurt jetzt auch aber mal gewaltig in die Winterpause. Burkhardt verletzt, jetzt noch Batshuayi verletzt, der ja starten durfte am Wochenende. Wahi ist überhaupt kein Faktor, sitzt auf der Tribüne und das trotz dessen, dass in der Offensive so Personalnot herrscht. Knauf, der da spielt, ist kein gelernter Mittelstürmer. Jetzt Jessica Gangkam wurde eingewechselt gegen Leipzig, hat Minuten gesehen und das, obwohl der ja monatelang verletzt war und jetzt gerade erst wieder fit ist. Also wirklich, da gehen...
Pure Verzweiflung.
Ja, pure Verzweiflung. Da gehen die ordentlich auf dem Zahnfleisch und darauf können wir uns alle schon einstellen. Im Winter wird Eintracht Frankfurt in der Sturmspitze nachlegen zu 1000%. Und ich glaube auch, dass das ein Spieler wird aus dem mittleren bis hohen Regal. Also wirklich auch einer, der funktionieren kann, der sofort reingeworfen werden kann, der vielleicht auch einen etwas größeren Namen hat, schon ein paar Scorer vorzuweisen hat. Und wer jetzt Bock drauf hat, kann sich natürlich in der Winterpause auch ein bisschen Geld zur Seite legen, um dann eben diesen Frankfurter Stürmer in Kickbase verpflichten zu können.
Mhm. Musa Silla will weg, ne, von Schalke. Also könnte doch interessant werden.
Echt jetzt? Hat er das gesagt?
Ach, Quatsch. Nein. Niemals würden wir den abgeben. Zur Sommerpause vielleicht irgendwann. Naja, aber ja, überleg mal, ne? Frankfurt jetzt 4 Niederlagen, ne, auf dem Konto. Zur gleichen Zeit, in der Vorsaison, waren es nur 2. Und da waren die, ich glaube, 2. sogar, ne? Jetzt so fast so zur Winterpause. Muss man überlegen. Aber gut, andersrum muss ich jetzt auch sagen, ne? Frankfurt ja immer noch auf Platz 7. Also, ich weiß jetzt nicht, ob man das so hoch hängen sollte, wie diese negativen Eindrücke da jetzt. Weiß ich nicht, irgendwas prognostizieren lassen. Lass die jetzt mal diese 2 Spiele da noch durchballern, ja, und da jetzt irgendwie noch im Zahnfleisch versuchen, die aus der letzten Rille noch alles rauszuholen, was geht. Blaue Augen und dann einfach durch, irgendwie noch auf dem einstelligen Tabellenplatz überwintern. Und dann, hast du ja schon richtig gesagt, wenn da nochmal vorne drin nochmal ein Kaliber, der sofort zum Einsatz kommen kann, zündet, dann pass mal auf, wie schnell Frankfurt da wieder auf Champions League-Niveau oder Quali-Niveau unterwegs ist.
Ja,
bleibe ich ganz ruhig bei.
Also aktuell vom Tabellenplatz her, von der Punktausbeute her, ist das alles noch im Soll. Also da gibt's keinen Grund zur Panik und da wird jetzt auch irgendwie an Dino Topmöller nicht gerüttelt, sondern der wird fest im Sattel bleiben. Aber wir haben da auch die Frage aus der Community auf Discord bekommen, was man jetzt macht mit Frankfurtern. Ist das jetzt eine Eintagsfliege gewesen, dieser 0-6 Ausrutscher gegen Leipzig? Oder müssen wir das jetzt auch in den kommenden beiden Spielen bis zur Winterpause befürchten? Und ich würde da jetzt einfach erstmal nur für mich sprechen und sagen, dass die Sorge vielleicht berechtigt ist, aber ja, noch nicht allzu groß werden sollte. Also wenn ihr jetzt Frankfurter im Team habt, die haben jetzt ein Matchup gegen Augsburg, danach am 15. Spieltag gegen Hamburg. Das sind auf dem Papier immer noch 2 Matchups, wo man Frankfurter reinwirft. Also sei es ein Nathaniel Brown, ein Koch, ein Theat, ein JB, ein Mario Götze, das sind alles Spieler, Doan, die stellen wir gegen Augsburg und Hamburg ganz klar auf und ich bin davon auch überzeugt, dass die ihre Punkte und auch noch 2 grüne Balken holen werden.
Hundertprozentig. Lass uns mal eben kurz in der Zeit jetzt, die wir noch haben für dieses Matchup, das ist jetzt eines, wo wir ein bisschen detaillierter eingehen, nochmal ganz kurz ein paar Worte zu Augsburg verlieren. Ne? Da hab ich so 2-3 Erkenntnisse. Zum einen, für mich eigentlich die richtigste und wichtigste Entscheidung, Schlotterbeck jetzt zum Kapitän zu machen, der da hinten wirklich alles wegrasiert hat und sogar ja da auch die Vorlage gegeben hat, ne, zum 1-0. Richtig geil. Und dann diesen Anton Kade. Ne? Der ist ja, Alter, da vorne drin ist ja wie ich in der Community-Liga, wie Phönix aus der Asche emporgekommen. Alter, der war ja Lenker und Dreher da vorne drin, hat die meisten Sprints von allen, ne? 25 Torschüsse, fast an allen, ich glaube, in Summe habe ich gelesen, waren es 13 Augsburger Torschüsse, und ich glaube, die Hälfte von denen hat alleine der abgefeuert. Ne? Also der ist mir ganz, ganz besonders ins Auge gefallen und gut, dass ich ihn übrigens auch habe, wie wir gerade gehört haben in der Punktelieferanten-Community-Liga. Bleibt das so? Ist das eine Eintagsfliege jetzt?
Nee, also solange jetzt Baum da das Interimstraineramt innehat, wird er jetzt an der Aufstellung nichts ändern. Also ich denke mal, die haben ihn schon auch überzeugt jetzt gegen Leverkusen. Und Kade vorne als Sturmspitze fand ich sehr, sehr spannend. Aber es ist voll und ganz aufgegangen. Er hat sein Tor gemacht. Er hat Augsburg dazu verholfen, den Sieg einzufahren. Und das wäre jetzt auch meine Top-Kaufempfehlung bei den Augsburgern. Dann hinten drin, finde ich, war auch spannend zu sehen, dass Noah Kay Banks weiterhin gesetzt ist, also auch Baum setzt weiterhin auf ihn in der Dreierkette. Generell muss man ja sagen, von der Formation her hat sich kaum was verändert. Ne, klar, das Positionsspiel so ein bisschen, aber die reine Formation selber hat sich nicht verändert. Es wird immer noch Dreierkette gespielt. Du hast schon angesprochen, Schlotterbeck jetzt auch zum Kapitän gemacht und auch als gesetzter Innenverteidiger da hinten drin. Ist schon sehr spannend. Also ich denke mal, hinten auf die Dreierkette, Damen im Tor sowieso, kann man jetzt absolut gehen. Vorne Kade finde ich auch super spannend. Klare Kaufempfehlung. Mittelfeld ist immer so ein Ding bei Augsburg. Da fehlen sowieso so ein bisschen die großen Namen, die großen Punkter. Mhm. Da würde ich jetzt vielleicht noch Abstand von nehmen, weil es jetzt auch gegen Frankfurt geht. Es ist schon auch ein Team, was sehr ballbesitzorientiert spielt. Das heißt, da wird nicht so viel für Augsburg vom Laster fallen. Die müssen wieder dann über ihre Nadelstiche kommen. Aber sonst, die Namen, die ich jetzt genannt habe, das sind klare Kaufempfehlungen, auf die man jetzt gehen sollte.
Tipptopp. Dein Ergebnis?
Ich sage, es gibt ein Bounceback von Frankfurt, 2-1 Sieg.
Ich sage 1-1. Sehr schön. Gut, haken wir ab. Wir gehen weiter zum nächsten Nachmittagsspiel. Wird auch, glaube ich, ganz interessant. Gladbach zu Hause im Borussia-Park gegen die Wolfsburger. Ja, da kommt quasi eine Mannschaft, deren Lieblingsgegner die Fohlen sind, ne? Schwör's dir, historisch die meisten Bundesliga-Siege für die Wolfsburger gegen die Borussia. 24 an der Zahl. Ne? Wahnsinn. Das könnte interessant werden, denn im eigenen Stadion hat Mönchengladbach nur eines der vergangenen 10 Bundesliga-Heimspiele gewonnen. Jetzt kommst du.
Ja, also erstmal möchte ich damit einsteigen, erinnerst du dich noch an meine Worte letzte Woche? Ich bin ja an Wolfsburg richtig hoch angekommen.
Ach so, ja.
Ich habe ja voll in Wolfsburg beliebt. Ich habe gesagt, Wolfsburg wird das gegen Union definitiv machen und ich sage auch, da gibt es einige Top-Punkte und so ist es ja auch gekommen, allen voran auch Maier, den ich ja in den Himmel gelobt habe und gesagt habe, ey, den solltet ihr auf dem Zettel haben und der hat auf ein Tor erzielt. Also da ist vieles von dem eingetroffen, was ich predicted habe. Und generell muss ich sagen, dass mir Wolfsburg gegen Union echt ganz gut gefallen hat. Da gab es einige Spieler, die auch gerade aus Kickbase-Sicht wirklich auf sich aufmerksam machen konnten. Gladbach hingegen, ja, irgendwie so ein bisschen das Glück jetzt auch auf ihre Seite gezogen über die letzten Wochen. Das war jetzt...
Muss auch sein.
Genau, also das haben sie sich auch hart erarbeitet, nachdem es zum Saisonstart ja überhaupt nicht auf ihrer Seite lag. Dann über gute Leistungen jetzt auch mal so ein Ding zu ziehen gegen Mainz, ein bisschen glücklich, gehört halt dann auch einfach mal dazu. Ist vielleicht auch ein Stück weit Qualität, die sie jetzt auch im Kader haben, dieses Selbstverständnis. Von daher glaube ich schon, dass das Spiel sehr, sehr umkämpft, sehr, sehr spannend werden wird. Und ich kann es jetzt schon vorwegnehmen, mir fällt es aktuell sehr schwer, da einen Sieger auszumachen, weil es irgendwie ein Spiel ist, was in beide Richtungen gehen kann. Ich glaube, man weiß jetzt mittlerweile, was Gladbach spielt, wer da gut punktet und wer nicht. Das heißt, die stellen wir gegen Wolfsburg natürlich auf. Dix ist super in Form. Tabakovic stellen wir weiterhin auf, wenn wir ihn im Team haben. Im Mittelfeld Rocco Reitz. Honorar soll wohl diese Woche wieder mittrainieren. Mal gucken, wie fit der ist mit Blick aufs Wochenende. Also da gibt's schon ein paar spannende Personalien, auf die wir weiterhin setzen. Und bei Wolfsburg wissen wir jetzt auch, okay, da funktioniert wieder einiges. Gerade auch die Offensive ist wieder in Schwung gekommen. Das war ja auch so ein bisschen das, woran es gehapert hat unter Simone, ist, dass die Offensive wirklich nicht durchschlagskräftig genug war. Jetzt hast du 3 Tore gegen die defensiv starke Unioner Mannschaft gemacht. Amura hat wieder getroffen. Dann mein angesprochener Maier, den stellen wir auf. Hinten in der Innenverteidigung finde ich ist Seels echt spannend. Der hat sich da aktuell festgespielt. Also wirklich einige interessante Spieler. Kumbedi finde ich auf der Rechtsverteidigerposition noch sehr spannend. Der hat in den letzten 5 Spielen 4 Vorlagen geliefert. Mhm. Das ist auch ein Spieler, ey, wenn er mir jede Woche einen Assist gibt, dann habe ich den sehr gerne in meinem Kickbase-Team. Würde ich auch mal gucken, ob der nicht auf dem Markt verfügbar ist. Also steckt eine ganze Menge drin. Ich glaube auch auf beiden Seiten eine ganze Menge Kickbase-Potenzial.
Ja, sehr gut. Ich höre so raus, dass du eher pro Wolfsburg bist?
Ja, vielleicht leicht.
Ja, dito. Ich sehe auch leichtere Vorteile bei Wolfsburg, weil sie einfach auch im Moment das Team der Stunde sind. Die machen das wirklich auch sehr, sehr reif, wie sie sich da entwickelt haben in den letzten Wochen. Insbesondere die Offensive, die überzeugt. Und da kann Dix da hinten nicht alleine alles weghauen. Also ich gehe davon aus, dass es ein knapper Sieg der Wolfsburger werden wird.
Ja, also ich wäre auch eher bei einem knappen Sieg der Wolfsburger, aber ich glaube, ich bleibe noch gerade so bei einem Unentschieden und sage 2-2.
Ich sage 1-2. Wer wären die Top-Punkter denn bei diesem Spiel? Das würde mich mal interessieren. Gib mir mal so ein, zwei so spontane Ideen. Wer könnte da wirklich richtig rasieren?
Ja, dadurch, dass ich ja davon ausgehe, dass beide Mannschaften treffen werden, würde ich da auch beide Stürmer mal mit reinnehmen. Ich sage, Amura macht ein Tor. Und Tabakovic macht auch ein Tor. Also die sind dann schon mal unter den Top-Punktern mit einem fetten grünen Balken. Und dann habe ich mich jetzt einfach seit letzter Woche in Maier verliebt und sage, dass Maier auch einen Assist liefern wird oder vielleicht sogar selber treffen wird oder beides. Und sage, Maier wird auch auf jeden Fall unter den Top-Punktern in diesem Matchup sein.
Maier oder Schlager? Maier gegen Gladbach, Schlager auswärts gegen Berlin.
Also ich glaube, dass Schlager den höheren Floor hat. Also ich glaube, Schlager gibt dir safe 70 Punkte gegen Union. Und bei Maier muss man da immer so ein bisschen vorsichtig sein. Aber Maier bringt eine deutlich höhere Upside mit. Also ich glaube, bei Maier kann es auch problemlos dann, wenn es richtig gut läuft, auf 200, 250 gehen. Und das sehe ich bei Schlager eher nicht. Deswegen würde ich mich eher für die Upside entscheiden und sage Maier.
Kumbedi gegen Gladbach oder Brown gegen Augsburg?
Ja, Brown hat punktetechnisch in den letzten Wochen schon echt enttäuscht. Ne? Ich glaube, in den letzten 3 Wochen 40 im Schnitt. Ah, schwierig. Kumbedi, habe ich eben schon angesprochen, 4 Vorlagen in den letzten 5 Spielen. Ich bleibe bei Wolfsburg und sage Kumbedi.
Okay, cool. So, wir gehen weiter. Samstagnachmittag gibt es einen kleinen Zwergenaufstand, würde ich sagen. St. Pauli zu Hause empfängt ja den wiedererstarkten kleinen Mini-Riesen Heidenheim. Da bin ich mal gespannt hier, was wir da so ein bisschen an Statistik und Side-Facts mal mitgeben können. Ja, St. Pauli im Angriff immer noch ganz klare Schwächen. Ja, die sind nämlich seit dem 4. Spieltag in fast allen Offensivbereichen das schwächste Team. Komisch, ne? Die ersten 3 Spieltage, die haben alles weggeballert. Ich bin auf Utonji gegangen, ich bin auf Fujita gegangen. Ich habe sie mir alle mit einem Sachen Overpay da reingeholt. Und seit dem 4. Spieltag...
Sinani, an den ersten 5 Spieltagen 130er-Schnitt gehabt.
Ich schwör's dir, die wurden alle schon Champions League-reif gesprochen. Das ist ja quasi so, wie ich für mich immer, wenn ich nach dem Spieltag Sieg denke, ich habe ja gleich die ganze Liga gewonnen. Ja, so hat anscheinend St. Pauli gedacht. Ja. Leute, Hochmut kommt vor dem Fall. Vielleicht lerne ich das auch noch mal sehen. Aber in 6 der 13 Spielen dieser Bundesliga-Saison blieb St. Pauli sogar ohne Tor. Ich schwör's dir, die haben nicht ein Tor geschossen. Eigentlich doch eine klare Geschichte, oder?
Aber St. Pauli lebt seit dem vergangenen Wochenende. In der 93. Minute schön noch das 1-1 gegen den 1. FC Köln gemacht und somit die Serie von 9 Spielen in Folge ohne Sieg, aber sogar alle auch noch verloren. Also 9 Niederlagen in Folge. Diese Serie wurde gestoppt mit dem 1-1. Das heißt, St. Pauli lebt, empfängt zu Hause am Millerntor die Heidenheimer. Das ist auch ein Spiel, ein Stadion, wo es nicht ganz so leicht ist, auswärts hinzufahren.
Kann ich gegenhalten mit Heidenheim? Wären nämlich die Partien an den vergangenen beiden Spieltagen, ne, nach 89 Minuten schon abgepfiffen worden, hätte Heidenheim 5 Punkte weniger auf dem Konto. Und wäre Tabellenletzter.
Ja.
Last Minute. kann auch Heidenheim.
Beide können last minute. Also müssen wir hoffen, dass die Punkte dann bis über die 90 Minuten hinaus noch dann reinprasseln. Da können wir vielleicht auch darauf vertrauen. Ja.
Wen starten wir denn?
Wen starten wir? Das ist eine gute Frage. Ich bleibe bei St. Pauli beim Keeper Vasil. Gegen ja. Köln auch endlich wieder eine sehr gute Leistung gezeigt. Da hatte er ein paar schwächere Wochen auch dabei. Ja. Ich bleibe bei der Dreierkette hinten. Smeed, Wahl und Metz würde ich auf jeden Fall aufstellen. Bei Wahl muss man gucken, der musste zur Halbzeit gegen Köln raus mit einem grippalen Infekt, ob der fit ist dann am Wochenende. Ich glaube, gegen Heidenheim, weil es halt eben gegen Heidenheim geht, kann man auch einen Fujita aus dem Mittelfeld aufstellen und einen Jackson Irvine. Das sind noch so zwei Spieler, genau, die ich vielleicht reinwerfen würde. Und einen Oppi auf der linken Schiene. Wenn ich den jetzt noch im Team habe, würde ich den vielleicht auch nicht verkaufen jetzt unbedingt diese Woche, auch wenn er sinkt. Ich habe ihn in einer Liga im Team. Sondern ich würde das Matchup jetzt gegen Heidenheim noch mitnehmen. Also da würde ich gucken, ob der vielleicht irgendwie ganz gut punkten kann. Das sind so die St. Paulianer, die ich aufstellen würde. Bei Heidenheim beschränkt es sich auch wirklich
alle
auf
Joker.
Eine Handvoll.
Alle Joker rein.
Also ich glaube, Mainka kann man aufstellen, klar. Hinten Ramay im Tor sowieso. Jan Schöppner mit dem Tor jetzt, den kann man starten im Mittelfeld. Der ist eigentlich auch immer in der Lage, so seine 60, 70 zu machen, je nach Ergebnis. Ansonsten im Sturm wird es dann schon dünner. Honsack, Pieringer, weiß ich jetzt nicht so unbedingt. Schimmer hat sich so ein bisschen im Vordergrund gespielt. Wenn man den vielleicht hat, ich glaube, dass der gegen St. Pauli starten könnte, dann kann man den reinwerfen, wenn man wirklich sehr, sehr desperate ist. Ja, aber sonst würde ich bei Heidenheim alles draußen lassen, weil das ist alles so ungewiss.
Jetzt bin ich mal auf dein Ergebnis gespannt.
93. Minute, daran gewöhnt sich St. Pauli jetzt so langsam. 93. Minute, 1-0 Siegtreffer durch den, der es jetzt hier, durch diesen Jones, der es auch gegen Köln gemacht hat.
Okay. Na, ich sag, das wird ein langweiliges 0-0.
Und dann sitze ich auf dem Sofa mit meinen zwei Heidenheimer Lückenfüllern und hoffe dann in der 95. Minute noch, dass die da irgendwie ein Tor machen. Und am Ende geht's torlos aus. Ja, toll.
So, weiter geht's. Hoffenheim zu Hause. Erstmal hier gegen Dortmund schön die erwarteteste Klatsche aller Klatschen des vergangenen Spieltags bekommen. Ja, also ich glaube, so ein langweiliges 2-0 habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich dachte, es wäre ein richtig geiles Spiel. Wir haben noch richtig schön euphorisch, richtig, boah, geil. Ja, naja, okay. Irgendwie dann doch so. War es halt so. Ne? Hast du danach das Spiel ausgemacht und bis Abendessen. So, schön. Naja, und jetzt erwarten die Hoffenheimer die Hamburger. Ja, zu Hause. Und jetzt? Hoffenheim und Hamburg trafen jeweils gut viermal nach Flanken. Besonders erfolgreich waren die Flanken von Zufall und Muheim. Also schon mal auf dem Zettel haben. Die haben nämlich jeweils zwei Flanken aufs Tor gebracht. Jetzt kommt noch dazu, auswärts sind die Hamburger nämlich noch ohne Dreier. Das wird eigentlich ein klares Ding, oder? Sei denn, kommt jetzt wirklich nochmal von außen irgendwie so ein Ding da rein und dann sollte man vielleicht so ein Königsdörfer oder auf Hoffenheimer Seite, keine Ahnung, vielleicht wieder so ein Kramaric, so ein Kopfballding oder so. Aber ganz ehrlich, wird auch wieder so ein langweiliges Ding, oder?
Ja, also ich lasse mich jetzt von dem Derby-Sieg der Hamburger nicht blenden und sage, Hamburg wird jetzt da durch die Liga fliegen und alles wegfegen, was ihnen in die Quere kommt. Sondern ich sage schon ganz klar, dass Hoffenheim der haushohe Favorit ist, so wie Hoffenheim in den vergangenen Wochen jetzt das Dortmund-Spiel ausgeklammert aufgetreten ist. Das war schon aller Ehren wert und die stehen zu Recht da oben auch. Ich meine, die haben Leipzig geschlagen, 3-1, das muss man auch erstmal schaffen. Und das heißt, Hoffenheim ist eine sehr anzunehmende Mannschaft und ich glaube nicht, dass die jetzt durch die Niederlage in Dortmund, da kann man mal verlieren und ich glaube, das werden die auch alle so einsortieren. Die werden da gestärkt draus hervorgehen und die werden gegen Hamburg einen Sieg einfahren. Das kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Eine wichtige Personal.
Kann ich mal was fragen?
Ja, klar.
Bevor du auf die Personalie gehst, ich will nochmal auf Hoffenheim und deren Torgefahr gehen. In den vergangenen drei Heimsiegen, ja, der Hoffenheimer, ne? Wie viele Tore sind da gefallen? Was meinst du?
9 hätte ich jetzt geschätzt. 3x3.
Boah, bist du stark. 3x3.
Ja, 2x3 wusste ich und dann haben die letzten drei habe ich mir dann noch gedacht.
Das wird ein Handicap-Sieg.
Ja, glaube ich auch. Und ich glaube nicht, dass jetzt der HSV die Serie stoppen kann und auswärts jetzt da einen ersten Sieg einfährt. Also dafür ist Hoffenheim der falsche Gegner. Die sind einfach zu stark. Und es gibt auch eigentlich nur eine Personalie, die ersetzt werden muss aufgrund der fünften gelben Karte. Und das ist in der Innenverteidigung oder auf der Linksverteidigerposition Bernardo. Der hat sich die fünfte gelbe gegen Dortmund abgeholt und wird somit gegen den HSV fehlen. Super ärgerlich. Ich habe den in einer Liga und hätte natürlich die Punkte gegen Hamburg sehr, sehr gerne mitgenommen. Aber da muss man jetzt gucken. Entweder geht Haidari auf die Linksverteidigerposition und innen verteidigt dann Ozan Kabak, den wir auch schon vor ein paar Wochen eigentlich vermutet hätten, dass er da früher oder später mal reinrückt. Kam aber bislang an Haidari und Ranac in der Innenverteidigung nicht vorbei. Aber das könnte jetzt dazu führen, dass er seinen Startelf-Einsatz bekommt. Oder Alexander Prass auf der Linksverteidigerposition und Haidari bleibt innen. Davon gehe ich Stand jetzt tatsächlich eher aus.
Ich auch.
Weil Haidari es in der Innenverteidigung so gut gemacht hat, glaube ich nicht, dass der auf Außen gezogen wird. Genau, aber ansonsten können wir bei Hoffenheim davon ausgehen, dass alles beim Alten bleibt. Zufall stellen wir auf. Burger oder Bürger, Abdullau,
Bucher,
Abdullau und Prömel. Dieses Dreier-Mittelfeld, was echt überragend performt in den letzten Wochen, stellen wir definitiv auf. Auf der Zehner-Position gibt es einen spannenden Zweikampf. Die wechseln sich jetzt ja auch wirklich Woche für Woche ab. Aslani und Kramaric. Ich glaube tatsächlich, nachdem Kramaric jetzt zweimal in Folge auf der Bank saß, dass der
kommt und spielt.
Genau,
und
dass der gegen Hamburg starten wird. Und vorne dann Lemperle und Basumana Touré. Eigentlich wie immer. Mhm.
Ja, tipptopp. Wir gucken mal bei den Hamburgern vorbei. Gibt es da großartig irgendwas, ja, vielleicht vorne drin jemanden, ne, der vielleicht ein oder zwei Flanken mal ganz gut verwerten könnte? Ja, Dopé sowieso, den musst du immer mitbringen. Ne? Muheim, der das auch gut, ganz gut gemacht hat beim letzten Spiel. Und dein...
Wobei Muheim...
Vera.
Genau, Muheim würde ich wahrscheinlich... gegen Hoffenheim nicht aufstellen, auch wenn er starten sollte. Also die einzigen klaren Starter gegen Hoffenheim bei den Hamburgern sehe ich hinten im Tor Fernandes. Vuskovic und Toru Nariga, finde ich, kann man an der Dreierkette ganz gut aufstellen. Vieira und Sambi Lokonga, die starten wir auf jeden Fall. Und vorne dann Dompe. Alle anderen würde ich eher draußen lassen.
Was siehst du an Muheim anders als ich?
Also ich sehe seine Punkte. Also der hat jetzt gegen Bremen Assist geliefert, grüner Balken. Aber davor die Wochen hat er ja fast immer gespielt, auch durchgespielt. Und da war selten grüner Balken dabei, wenn überhaupt einer vorher dabei war. Sonst immer orange, auch bei Siegen. Also der ist einfach ein Kickbase, kein Punktegarant. Ich gehe jetzt mal live in seine Punkte rein. Ja, wobei, davor die Woche gegen Stuttgart einen grünen Balken geholt, beim 1:1 gegen Dortmund einen grünen Balken.
Ja, rede weiter, mein Bär.
Ja, ein bisschen was Grünes war dabei, muss ich meine Aussage zurückziehen. 79 Punkte im Schnitt ist für einen Aufsteiger eigentlich ganz okay, 10,6 Millionen Marktwert. Ja, ist fair bepreist, doch, ja, Muheim ziehe ich zurück, kann man starten.
Hat zwei, für einen Schienenspieler gegen flankenanfällige Hoffenheimer, glaube ich, könnte für den Preis, machst du da nichts falsch mit.
Ja.
Habe ich dich überzeugt?
Hast du mich überzeugt.
Gut, danke. Dein Ergebnis?
Hoffenheim bleibt bei 3 Toren. In 3-1.
Gutes Ergebnis. Dann gehe ich auf ein 2-0. Die 15:30 Spiele sind rum. Wir gehen zum Topspiel. Oh, die können ja alle zu Fuß rübergehen, oder? Geht man dann von Köln zu Fuß rüber nach Leverkusen?
Jemand? Ja, als Kölner? Das Problem ist, da ist die Leverkusener Brücke. Da fährt man dann doch lieber mit dem Auto drüber. Wobei manchmal aufgrund des Staus ist es wahrscheinlich sogar schneller, zu Fuß zu gehen.
Genau, ich auch.
Ja, aber... So viel steht fest, ich glaube, da werden nicht nur 5.000 Kölner nach Leverkusen fahren, sondern packt da 5.000 nochmal drauf, Minimum. Also die werden das Stadion einnehmen, die werden da auch alles im Heimkontingent der Leverkusener aufkaufen. Also da, dafür ist Köln ja bekannt. Also die machen dann immer Auswärtsspiele zu Heimspielen. Und ich denke mal, das wird gegen Leverkusen auch so der Fall sein. Ja, ich glaube, es sind die spannendsten Vorzeichen seit Jahren, was dieses Derby angeht, weil Köln ja wirklich absolut nicht zu unterschätzen ist, eine gute Mannschaft ist, die attraktiven Fußball spielen kann, die gezeigt hat, dass sie als Aufsteiger wirklich ernst zu nehmen sind und dann halt diese wiedererstarkten Leverkusener, die jetzt in den letzten Wochen ja auch wirklich fast alles gewonnen haben, bei Manchester City in der Champions League gewonnen haben, also wirklich wieder das absolute Top-Team schlechthin sind. Jetzt dieser kleine Ausrutscher gegen Augsburg und dann wird es halt spannend zu sehen sein, ob das wirklich nur ein Ausrutscher war oder ob Köln da jetzt der Nutznießer sein kann und weiter auf Leverkusen drauftritt.
Boah, ich bin so gespannt. Ich kann wirklich, auch nach diesem Spiel jetzt gegen Augsburg, ich kann Leverkusen schwer einschätzen, insbesondere dann bei so einem, mit so einer Strahlkraft, ja, mit so einem Derby. Das wird schwierig, da einen klaren Favoriten auszumachen, weil du mit Köln natürlich immer eine Wundertüte da am Start hast und ein völlig unberechenbarer Gegner. Ich würde schon eher sogar sagen, durch dieses, ich bin versaut von einem Augsburg-Spiel, dass Leverkusen da jetzt nicht so als der glasklare Favorit in dieses Derby gehen wird. Es wird auf jeden Fall torreich, da bin ich ganz, ganz sicher. Aber einen klaren Sieger sehe ich da nicht.
Nee, würde ich mich auch anschließen. Also ergebnistechnisch kann da wirklich alles passieren in diesem Spiel. Da sage ich, bin ich weit davon entfernt zu sagen, okay, Leverkusen, easy win. Aber ich glaube jetzt mit der Kickbase-Brille oder unter der Kickbase-Lupe besser gesagt, liegen da für mich schon ganz klar die Punkte auf Leverkusener Seite. Und das hat das vergangene Wochenende ja auch nochmal gezeigt. Die verlieren 2-0 gegen Augsburg und alle Leverkusener Startelf-Spieler holen eigentlich einen grünen Balken. Also die, die spielen einfach Kickbase-relevanten Fußball. Und das heißt, wir müssen uns eigentlich keine Sorgen machen, egal ob Leverkusen verliert, unentschieden spielt oder gewinnt. Punkte in Kickbase von Leverkusen dann, die sind immer da.
Aber auch für Kölner, ne? Du musst mir ja überlegen, jetzt in den Spielen mit Kölner Beteiligung, ne? Fielen in dieser Saison sage und schreibe 43 Tore, also 22-21, ne? Für Köln. 22 Tore geschossen, überall da bei den ganzen Matchups in Köln, 21 kassiert. Davon 16 in der Schlussviertelstunde, 11 für Köln, 5 gegen Köln und sogar 10 in der Nachspielzeit. 7 für Köln und 3 gegen Köln. Das könnte wirklich ein torreiches Spiel werden und die Leverkusener Offensive Vollgas rein da, Leute. Also da wird es mindestens 2 Törchen, da wird es schallern.
Ja,
auch auf Leverkusener Seite. Auch auf Leverkusener Seite, ganz klar.
Wir müssen natürlich.
Maradona wieder.
Wir müssen natürlich.
Habe ich mir geholt in der Content Creator Liga.
Stark. Ja, wir müssen natürlich abwarten. Jetzt ist ja auch wieder Champions League unter der Woche. Da ist Leverkusen ja auch vertreten. Das heißt, was die Aufstellung angeht, müssen wir immer so ein bisschen vorsichtig sein und unsere Rückschlüsse halt eben aus der Champions League dann ziehen. Da werde ich dann aber auch wieder, wie gewohnt, auf Discord meine Ausstellungsprognosen zum Besten geben, in der Hoffnung, dass ich da auch wieder einiges treffe. Grimaldo soll wieder fit sein, der ist ja ausgefallen jetzt am vergangenen Wochenende, soll jetzt in der Champions League wohl spielen und dann auch in der Liga, wird sicherlich auch im Derby dann gegen Köln gebraucht. Ansonsten wirklich die Aufstellungsprognosen abwarten, die Aufstellung in der Champions League abwarten, aber sonst alles, was Rang und Namen hat und was Startelf-Potenzial hat bei Leverkusen, starten wir gegen Köln auch im Derby. Bei Köln beschränkt sich das ja in den letzten Wochen auch so ein bisschen auf eine Handvoll Spieler. Alle anderen sind dann von Rotationen auch betroffen oder von Systemwechseln. Ich glaube, dass Schwäbe klar ist, wenn wir ihn haben. Martel stellen wir auf. Raff Vandenberg, finde ich, den kann man auch gegen Leverkusen ganz gut aufstellen, weil er preis-leistungstechnisch wirklich noch auf einem Niveau ist, was absolut vertretbar ist. Und dann hört schon fast auf. Ich glaube, in der Offensive kann man nur guten Gewissens aktuell Said El-Maler starten und mit An- und Abstrichen vielleicht Kaminski. Den, wenn ich Kaminski-Besitzer bin, dann stelle ich ihn auch auf gegen Leverkusen. Aber ich glaube, bei Kaminski flacht die Performance aktuell so ein bisschen ab, was seine Kickbase-Punkte angeht.
Dein Ergebnis?
Ich gehe gerade mal live in die Kickbase-Punkte von Kaminski. Ja, jetzt am vergangenen Wochenende 46, davor 23, am 10. Spieltag gegen Gladbach 34. Da war schon viel Orange dabei, jetzt in den letzten Wochen. Und das bei einem Marktwert von 22,5 Millionen. Ja, kann man vielleicht Ausschau halten, ob man nicht sagt, Kaminski vielleicht noch vorm Wochenende in was Besseres umwandeln? Mal gucken. Wenn nicht, dann natürlich gegen Leverkusen auch aufstellen. Mein Tipp, weil Leverkusen ein bisschen Champions League müde sein wird, wird es knapp. Aber ich sage 2-1 Leverkusen.
Ich gehe auf ein 3-2 in der 93. Minute.
Ach, guck an, ja. 3-2 habe ich auch kurz drüber nachgedacht, aber so spektakulär, glaube ich, wird es dann doch nicht.
Okay. Dafür wird dann der Samstagabend spektakulär. Ich gehe auf den Weihnachtsmarkt und schon mal auf Schalke saufen. Und dann ist Nacht, dann schlafen wir ein bisschen aus, dann ist Sonntagnachmittag und dann geht schon weiter. Freiburg empfängt Borussia. So, die haben das ja recht gut gemacht, ne? Gegen Hoffenheim, ne? Auch wieder ein 0:0. Musste mal überlegen. Lecco mio. Dortmund hat keines der letzten 6 Bundesligaspiele verloren und dabei sogar 4 Punkte an 4 Siege eingefahren. Ne? Und 7 weiße Westen für Gregor Kobel bisher. Das wird, glaube ich, sehr, sehr schwer für die Breisgauer. Ne? Und die haben übrigens die letzten 7 Spiele alle verloren, ne? Gegen die Borussen. Musst du mal überlegen. Das wird sowas von glasklar, obwohl es in Freiburg ist. Ne? Und die eigentlich schon recht heimstark sind, die Freiburger, muss man ja auch sagen. Ne? 65% deren Tore sind alle im eigenen Stadion eingeschlagen. Aber für mich ganz klar pro Dortmund.
Ja, schließe ich mich uneingeschränkt an. Beide spielen jetzt unter der Woche auch im internationalen Wettbewerb. Freiburg muss gegen Salzburg spielen. Salzburg ist ja jetzt auch keine Laufkundschaft. Also da werden die schon ein paar Körner auch lassen. Dortmund hingegen hat es mit Bodo Glimt zu tun. Und da neigt man vielleicht dazu, die zu unterschätzen. Aber die haben schon andere auch geärgert in dieser Champions-League-Saison. Also auch da wird Dortmund sicherlich ein bisschen was aufbieten müssen. Aber ich glaube schon, dass sie das machen werden. Und dann am Wochenende, ja, du hast es angesprochen, Dortmund ist defensiv extrem sattelfest in dieser Saison. Klar, manchmal auch auf Kosten der Offensive. Ne? Da könnte manchmal ein bisschen mehr Spektakel sein, als jetzt unter Niko Kovac tatsächlich herrscht. Aber ja, die Punkte liegen ganz klar auf Dortmunder Seite. Ich glaube auch, dass Freiburg denen den Ball überlassen wird. Die werden dann versuchen, irgendwie auch über Standardsituationen, über zweite Bälle auch ihre Nadelstiche zu setzen. Ich glaube, dass gegen Dortmund dann auch immer so ein Grifo-Spiel ist, so über Standards auch, die er schießt. Das heißt, das wäre so ein Freiburger, wenn er der nicht rausrotiert, den ich gegen Dortmund vielleicht sogar echt aufstellen würde. Bei Dortmund, ja, sind wir eigentlich auch in den letzten Wochen die Rotation gewohnt. Es gibt ganz klare Positionsduelle, die sich 50-50 abwechseln. Eines davon ist eben Riason gegen Jan Couto. Da müssen wir abwarten, wer in der Champions League spielt. Dann wissen wir, wer in der Bundesliga starten darf. Brandt, Chukwuemeka, die waren auch eigentlich immer im Wechsel, in der Rotation. Der eine Champions League, der andere Bundesliga. Auch da müssen wir abwarten, wer schlussendlich macht. Im zentralen Mittelfeld haben wir ja sogar noch...
Da habe ich ja eine Theorie.
Ja, die will ich hören.
Was die Rotation angeht, aber mach es mal.
Im zentralen Mittelfeld haben wir ja auch dieses Positionsduell. Jude Bellingham, der jetzt voll in der Rotation auch angekommen ist. Pascal Groß, der jetzt zuletzt eher außen vor war, weder Champions League noch Bundesliga gespielt hat. Und halt eben Marcel Sabitzer. Felix Metscher hingegen ist ganz klar gesetzt. Den stellen wir auch definitiv auf. Also es gibt so ein paar Positionsduelle, die spannend sind. Alles andere drumherum ist aber sicher gesetzt. Und auf das müssen wir natürlich auch gegen Freiburg dann setzen in unseren Kickbase-Teams.
Straf mich lügen, aber meine Theorie ist, dass ich glaube, so kurz vor der Winterpause, also ne, eigentlich ist ja keine offizielle Winterpause, gibt ja dann noch ein paar Spiele dann im Januar, aber jetzt vor dem Jahreskehr aus, dass ich da 2 Spieltage vor Schluss jetzt keiner, der europäisch in der Woche auch zum Einsatz kommt, da jetzt irgendwie noch Gedanken macht, großartig zu rotieren. Die wollen meiner Meinung nach jetzt die letzten 2 Spieltage der Bundesliga nochmal Gas geben, um sich da zu positionieren, wo sie jetzt sind, um da auf einem gescheiten Platz zu überwintern, um dann zu gucken, welche Erkenntnisse ziehe ich denn jetzt aus der vermeintlichen Hinrunde. Ich glaube noch nicht mal, dass so viel Rotation stattfinden wird. Was sagst du zu dieser These?
Ja, interessante These. Aber ich glaube, im internationalen Wettbewerb geht es ja auch noch um einiges. Das heißt, da werden die auch versuchen, sich in eine gute Ausgangslage zu bringen für die Rückrunde, für die K.O.-Phase dann auch. Ne? Für Dortmund geht es ja auch um wichtige Punkte und Plätze in der Champions-League-Gruppe, dass sie da um die Playoffs herumkommen, ne? Sondern dass sie sicher halt in der nächsten Runde dabei sind. Gleiches gilt halt dann auch für Freiburg, dass die Gruppenphase überstehen und auch sicher in der nächsten Runde stehen. Das heißt, da müssen Punkte her, da müssen Siege her und ja, ich glaube nicht, dass das Personal dann auch auf allen Positionen genauso in der Bundesliga dann performen kann und da dann die nötigen Punkte einfährt. Ich glaube, das ist einfach bei diesen Teams, die international vertreten sind, geht es fast gar nicht anders aufgrund der Belastung, dass du auf manchen Positionen immer mal wieder rotierst. Also ich glaube auch nicht, dass es eine XXL-Rotation sein wird, jetzt bis zur Winterpause, aber so 2-3 Veränderungen, die wird es wahrscheinlich immer geben.
Ja, ja, ja. Wird es ein 0-Sieg für die Dortmunder?
Ja, also die Freiburger Offensive gefällt mir nicht in dieser Saison. Die haben immer noch dieses Stürmerproblem mit Adamu da vorne drin, der nicht performt. Dann hast du Höhler, der immer mal wieder sein Tor macht, aber jetzt auch kein konstanter Knipser ist. Grifo.
Kannst du dich nur auf Mansambi und wirklich nur auf den kannst du dich im Moment verlassen.
Genau, Mansambi.
In den vergangenen 3 Spielen jeweils ein Treffer. Ne?
Ja, Niklas Beste Wahnsinn. Ist ja jetzt Stammspieler, ja. Aber
auch geil.
Liefert auch nicht so viele Scorer. Also ist offensiv so ein bisschen dünn. Also da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wer da wirklich das Ruder an sich reißt, wer da die Scorer liefert. Und deshalb glaube ich wirklich, dass die starke Dortmunder Defensive dagegenhalten wird und das wird ein 0-Sieg.
Okay. Wie viel 0?
2-0.
2-0 ist ein gutes Ergebnis. Ich gehe dann mal auf ein 3-1. Mansambi wird seinem Landsmann da nochmal ordentlich zeigen. Der wird, die weiße Weste wird fallen.
Mansambi gegen Dortmund oder Fabio Vieira gegen Hoffenheim?
Das ist ja jetzt gerade schon gehört. Ich fühle Mansambi und seinen Vibe und diese letzten 3 Spiele, die hat er wirklich auch gegen starke Gegner sehr, sehr gut performt. Alleine schon dieses Kopfball da gegen die Bayern, also dieses Kopfballtor da gegen die Bayern. Mansambi, bin ich sehr mutig.
Ich habe noch ein Duell für dich.
Ja.
Jan Schöppner gegen St. Pauli oder Miro Muheim gegen Hoffenheim?
Muheim. Ich bleib bei meiner Aussage pro Muheim. Also dem traue ich sogar einen Scorer zu, gegebenenfalls. Nochmal, bleibe ich bei.
El Mala gegen Leverkusen? Mhm. Oder Tabakovic gegen Wolfsburg?
Das wird spannend. Da es ein sehr torreiches Spiel werden wird gegen die Leverkusener, also Leverkusen gegen Köln, gehe ich leicht mit El Mala, weil es da vielleicht so eine etwas höhere Upside Möglichkeit gibt, Punkte oder Scorer bei einem El Mala zu erwarten.
Okay, spannend.
Ja. So, spannend wird das Mismatch überhaupt an dem kommenden 14. Spieltag. 17.30 Uhr. Bayern gegen Mainz. Was soll man dazu noch sagen, außer dass man sich wahrscheinlich schon darauf vorbereiten kann? Einem Urs Fischer ein herzliches Willkommen zu bereiten. Ein geileres Timing hätte sich diese Ikone des Trainerdaseins doch nicht erwünschen können, oder? Als gegen die Bayern gleich direkt so eine Reibe zu kriegen und dann direkt wieder nach Hause zu fahren.
Ja, also ich glaube, das ist der undankbarste Einstieg, den du als Trainer haben kannst bei deinem neuen Verein, dass du dann erstmal in der Allianz Arena ran musst. Erstmal zur Wurzelbehandlung, so ein herzliches Willkommen in der Bundesliga, herzliches Zurück in der Bundesliga. Ja, du hast es schon angesprochen, ganz klares Mismatch. Erster gegen Letzter, David gegen Goliath. Urs Fischer wird Urs Fischer Dinge machen. Da schön die Fünferkette wieder hinten aufbauen und sich hinten reinstellen schön, und dann 70 lange Bälle spielen und hoffen, dass irgendwie vorne einer da ist, der die Bälle festmacht und einer reinrutscht. Also ich glaube,
hat sehr lange sehr erfolgreich funktioniert.
Wir müssen uns jetzt nicht nur bei Union Berlin auf dauerhaften Terrorfußball einrichten, sondern jetzt auch bei Mainz unter Urs Fischer, das zweite Team mit Terrorfußball in der Fußball-Bundesliga. Vielen Dank dafür. Aber ey, der Erfolg gibt Urs Fischer recht und warum nicht an dem festhalten, was Erfolg gebracht hat. Bayern spielt ja heute Abend gegen Sporting Lissabon in der Champions League und da ist jetzt schon die Aufstellung auch raus, weil die das frühe Spiel haben. Und da gibt es wenig Überraschungen, also wirklich die 1A-11 tritt an und das ruft natürlich dann auch wieder so ein bisschen die zweite Reihe jetzt gegen Mainz auf den Plan. Auch da werde ich sicherlich noch meine Aufstellungsprognose auf Discord posten, aber ich glaube, so ein Spieler wie Bischof, der jetzt gegen Sporting nicht startet, den finde ich sehr spannend. Dann Jackson natürlich, Guerrero, Kim. Das sind alles so Kandidaten, die würde ich mir mal einpacken für einen Schmalenthaler. Und ja, da würde ich Stand jetzt sogar echt davon ausgehen, dass sie dann sehr, sehr gute Startelfchancen gegen Mainz haben.
Frage. Die 1-Million-Euro-Frage bei Wer wird Punktelieferanten-Millionär? Wir gehen zu Ulis. Wie viele Torbeteiligungen hat dieser Junge, seitdem er in der Bundesliga ist? 47 Bundesligaspiele hat er schon gemacht. Wie viele Torbeteiligungen hat er in diesen 47?
Mm. 75.
Ja, gut. Also so viel jetzt auch nicht. Ich gebe dir mal eine Range zwischen 30 und 60.
45.
Hey, stark. 40 Torbeteiligung, 18 Tore, 22 Vorlagen. Wahnsinn.
Ja, der ist einfach in die Bundesliga gewechselt zum FC Bayern und ist da direkt absolute Topstar geworden. Also es gibt ja kaum größeren Star in der Bundesliga aktuell. Vielleicht noch Harry Kane und das war's.
So, nächste. Torgarant. Kane, Schnitt in Stuttgart. Den wievielten Dreierpack seiner Bundesliga-Karriere? Was meinst du? Der hat 76 Spiele auf dem Buckel in der Bundesliga.
Den fünften.
Zehnten. Ist nicht alleiniger Rekordhalter. Gerd Müller hat den auch noch, aber der musste 161 Mal ran. Kane ist jetzt bereits auf Platz 5 der Bundesligaspieler mit den meisten Dreierpacks.
Da gehen dann die Superlative aus.
Nee.
Und Kane hat auch gezeigt, ruhig, liebe Kickbase-Manager mit mir im Team, mir reichen auch 30 Minuten nach Einwechslung für einen Hattrick. Also wir brauchen uns alle keine Sorgen mehr machen, wenn Kane mal auf der Bank sitzt.
Ich glaube, wir können uns sparen, wenn wir bei Mainz starten, oder?
Also ich glaube, in München wirklich. Ich sage sonst immer, Amiri kann man gegen jeden Gegner aufstellen. Mhm. In München bloß nicht. Bloß nicht Amiri aufstellen. Das Einzige, was man vielleicht machen könnte, ist der Keeper hinten drin. Und da weiß man auch nicht, wen Urs Fischer einsetzt. Weil Zentner noch verletzt ist. Ries wurde ja jetzt vom Interimstrainer vergangenes Wochenende abgesägt. Und dieser Batz, der dritte Torwart, hat gespielt. Also da wirklich auch überhaupt keine Ahnung. Und
auch gar nicht so schlecht gemacht, ne?
Richtig gut performt. Ja. Also, aber nicht mal da können wir uns sicher sein, wer startet. Das heißt, keinen Mainzer gegen Bayern aufstellen. Keinen einzigen.
Dein Ergebnis, Jung. Jetzt bin ich gespannt.
4-0.
Mehr nicht?
Nee, Bayern Champions League, sind auch ein bisschen müde.
Scheißegal. Das wird ein 6-0. Ein happy welcome back, lieber Urs Fischer. So, kommen wir zum letzten Spiel. 19.30 Uhr. Deine geliebten Werderaner zu Hause. Wunden lecken. Da kommt ein sehr passabler Gegner rein. Die Stuttgarter kommen zu Besuch. Und ich sag dir, ein Tor wird definitiv fallen. Wirklich, ohne Scheiß. 56 Mal, ne, gastierte nämlich Stuttgart in der Bundesliga bei Bremen. Und immer fiel mindestens ein Treffer. Wirklich. Muss man überlegen.
Ja.
Es gab also noch nie an der Weser zwischen den beiden ein 0-0. Gab's nicht.
Ich weiß jetzt nicht, ob mich das positiv stimmen soll oder eher ratlos zurücklassen soll. Ich habe nämlich schon so ein bisschen Sorge, dass jetzt nach der Derby-Niederlage auch der VfB Stuttgart über die Bremer drüber rollt. Ja, ich habe mich schon die letzten Tage jetzt seit der Niederlage extrem aufgeregt. Bin da auch in regen Austausch gegangen mit meinen Werderaner Freunden, unter anderem auch André Albers. Da haben wir wieder ordentlich Sprachnachrichten hin und her geschrieben oder hin und her geschickt. Und wir waren uns da weitestgehend einig, was grundsätzliche Dinge in Bremen angeht. Und die Offensive ist einfach so ein Chaoshaufen. Viermal in Folge starteter Keketop. Tut mir leid, Melo, ne, hat ja auch eine Schalker Vergangenheit, aber Keketop ist aktuell einfach bei weitem kein Bundesliga-Stürmer. Wenn du mit dem
auf wieder zu uns auf Schalke, wir brauchen den.
Ja, wenn du mit dem auf dem Platz stehst, dann bist du ein Mann weniger. Also ich meine, der ist ja stets bemüht, aber am Ende kommt wenig Ertrag bei raus. Ja. Dann ja, im Bangula sitzt die ganze Zeit auf der Bank und die spielen, machen es auch nicht besser. Also frage ich mich auch, was sind das für Personalentscheidungen? Justin Jimmer hat jetzt im Derby gezeigt, dass er eigentlich auch Schwung bringen kann. Und die Woche zuvor bleibt er 90 Minuten auf der Bank, sonst irgendwie immer nur mal 5 bis 10 Minuten als Joker. Und nochmal, die stattdessen spielen, sind ja auch nicht besser. So, ja. Und der Einzige, der wirklich konstant abliefert und auf sehr, sehr hohem Niveau, ist Jens Day. Und der ist die personifizierte Lebensversicherung der Bremer. Ohne die Tore von Jens Day hätte Bremen 5, 6, 7 Punkte weniger und dann hätten wir jetzt schon eine Trainerdiskussion. Also wirklich, Jens Day allein ist dafür verantwortlich, dass wir noch nicht über einen Trainer reden, weil Bremen faktisch 16 Punkte auf dem Konto hat und es sich dadurch verbietet, über einen Trainer zu reden. Aber wenn man wirklich mal guckt, die Entwicklung ist einfach nicht vorhanden. Es ist keine Entwicklung, es ist keine Spielphilosophie, keine Spielidee. Naja. Die Offensive ist wirklich tot. Wir schießen zweimal im Spiel aufs Tor und da müssen wir hoffen, dass ein Schuss Jens Day abgibt, weil dann ist er drin. Aber sonst ist da einfach tote Hose.
Aber darf ich dir denn wenigstens ein bisschen Hoffnung machen? Sei doch nicht immer so negativ. Junge, es ist bald Weihnachten. Freu dich doch. Ganz entspannt bleiben. Werder holte in dieser Saison, und ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, 11 seiner 16 Punkte zu Hause. Und die haben wirklich nur eins ihrer vergangenen 10 Heimspiele verloren. Das war am 4. Spieltag. Weiß ja noch, habe ich ja gesagt, diese 0-3-Niederlage da gegen Freiburg. Entspann dich mal.
Ja, und Stuttgart kommt aber ja jetzt auch mit 2 Niederlagen im Gepäck.
3.
3 sogar?
Ja, blieben zuletzt jeweils erstmals in der Bundesliga-Saison 3 Spiele in Folge sieglos. Ja, 2 verloren, aber sieglos, ne?
3 Spiele. Ja, okay. Beide übrigens. Also Stuttgart jetzt auch nicht überragend in Form. Treffen Nein. vielleicht dann so ein paar oder treffen 2 Teams aufeinander, die vielleicht jetzt aktuell so in einer ähnlichen Situation sind.
Aber ich will dir das ja auch nicht abreden. Du hast ja völlig recht. Also wenn es schon am Kern, ja, nicht so ist, dann ist es nicht so.
Philosoph Melo.
Genau. Punkt. So, philosophisch nochmal zu ein paar Starts. Da gibt es ja vielleicht ein paar mehr Namen, oder? Bei beiden.
Ja, also bei Bremen würde es jetzt vielleicht tatsächlich nach der Niederlage im Nordderby und nachdem die letzten Wochen spielerisch einfach auch echt nicht gut waren, ein paar Spieler tatsächlich auch rausnehmen als klare Starter. Aber drin bleiben definitiv Backhaus im Tor, Pieper, der wirklich richtig, richtig gut spielt. Dann im Mittelfeld Jens Day ist klar. Und noch Romano Schmid, weil ich sage, bei Romano Schmid kann immer ein Assist vom Laster fallen und dann ist er eigentlich immer sehr sicher auf seinem grünen Balken. Aber im Vergleich zu den Vorwochen würde ich einen Sugawara zum Beispiel als klaren Starter rausnehmen. Ja. Marco Friedl auch als klaren Starter rausnehmen. Und ansonsten in der Offensive auch Marco Gröll, finde ich, kann man aktuell nicht aufstellen. Der liefert nicht. Puertas auch nicht. Vorne top. Jimmer, Boniface, alle weg. Genau, also das beschränkt sich dann wirklich auf diese 4 Namen, die ich genannt habe. Und alles andere können wir nicht machen. Bei Stuttgart sieht das natürlich anders aus. Aber auch da müssen wir aufgrund der Europa League so ein bisschen davon ausgehen, dass Rotationen folgen könnten. Aber ja, Nübel, auch wenn er jetzt gegen München gepatzt hat, würde ich trotzdem aufstellen. Stiller müssen wir aufstellen. Mittelstädt, wenn nicht in der Europa League, dann finde ich, ist das auch ein Must-Start gegen Bremen. El Canus und Undav sind für mich so die klaren Starter. Ja. Alle anderen sind wirklich von Rotation betroffen. Da muss man abwarten. Aber wenn wir die Rückschlüsse gezogen haben, und da wird ja auch meine Prognose kommen auf Discord, dann kann man natürlich noch weitere Stuttgarter gegen Bremen starten.
Lieber Simon, dein Ergebnis noch?
Ja, so sehr schmerzt, ich sage 1-3 für Stuttgart.
Was? Alter, ich puder dir den Popo, glaub es mir. Das Ding geht für Bremen aus. 2-1.
Dein Wort in Gottes Ohr, Melo. Ich glaube, bei deinen Bremen-Predictions warst du selten gut.
Echt? Mhm. Das liegt einfach daran, weil ich...
Du hast schon so dreimal in der Saison liebe, Doppelpack ehrlich. Von Boniface predicted, oh, und ja. Er hat noch keinen einzigen erzielt, also keinen einzigen Treffer.
Bei Stuttgart immer sehr häufig in Rückstand gerät, sehr schnell. Also vielleicht könnte da tatsächlich auch... Oh, irgendwie fühle ich den Boniface. Der macht ein Ding.
Okay. Du musst es nur jede Woche sagen, irgendwann wird es passieren.
Genau, irgendwann passiert es. Mein Lieber, in Anbetracht der Zeit, ne? Die Boom and Busts, ihr habt ja jetzt eine ganze Menge Namen von uns bekommen, ne? Also die überspringen wir jetzt mal ganz getrost, und wir nehmen uns, weil wir uns jetzt natürlich sehr viel Zeit auch für Frankfurt und weitere Teams genommen haben, uns jetzt die Zeit in der Episode zur Vorbereitung auf den übernächsten Spieltag, also nächste Woche, dann da auch wirklich die Zeit im Detail auf das Thema Afrika Cup einzugehen. Ne? Wir haben es ja gerade im Intro schon zwar gesagt, wir wollen es jetzt machen, aber ich glaube, in Anbetracht der Zeit, da brauchen wir jetzt mindestens noch mal eine halbe Stunde für. Wir haben uns mal wieder verquatscht, Simon. Was auch gut ist, ja, um hoffentlich dann auch einen richtigen Mehrwert hier reinzubringen. Aber die Zeit wollen wir uns lieber nehmen, ja, um dann rechtzeitig euch noch vor Beginn, ja, oder vor Ende der vermeintlichen Hinrunde euch mit Details zu versorgen hinsichtlich Afrika Cup Ausfälle und gegebenenfalls Erkenntnisse daraus. Ja, wen kann man dann da wirklich jetzt im Fokus haben? Von daher, mein Lieber, herzlichen Dank für diese sehr illustre Runde mal wieder. hat mich sehr gefreut. Danke dir für deine Zeit, und bleib so, wie du bist. Immer hinter mir.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht, Melo. War sehr cool. Mich freut es natürlich für dich auch, dass du deinen ersten Spieltagssieg in der Community-Liga einfahren konntest und deine geile Story wirklich mal so mit epischer Musik hinterlegt hast. Feiere ich immer noch. Werde ich auch definitiv hier allen meinen Freunden mal vorspielen. Ich glaube, die halten dich dann vielleicht ein Stück weit für verrückt, aber das ist ja auch schön. Eher im positiven Sinne. Ansonsten allen da draußen einen erfolgreichen Spieltag, wie immer. Und wir hören uns nächste Woche in alter Frische und hoffentlich mit einem Schalker und Bremer Sieg im Gepäck.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.